Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Stell dir mal vor, du begleitest ein Team durch eine richtig große Veränderung und plötzlich landet ihr an einem Ort, an dem einfach alles stillsteht.
So ein toter Punkt.
Genau, kein Weg führt zurück, aber der Weg nach vorne, der liegt komplett im Nebel.
Ja.
Und genau diesen Ort, den nennt der Autor Holger Scholz in dem Text, den du uns mitgebracht hast, den Nullpunkt. Wir gehen heute also sozusagen auf Expedition.
Absolut. Und um das mal einzuordnen, dieser Nullpunkt, das ist im Grunde der Übergang vom Raum der Verleugnung in den Raum der Verwirrung, also in diesem Modell von Claes Janssen.
Okay.
Es ist der Moment, in dem die alte, bequeme Realität zerbricht, die neue aber noch nicht mal am Horizont sichtbar ist.
Ein Schwebezustand.
Genau, ein Schwebezustand des Nichtwissens. Und der Text sagt ganz klar, das ist etwas, das wir Menschen instinktiv mit aller Kraft vermeiden wollen. Pure Unsicherheit halt.
Das bringt uns direkt zu einem Punkt, den der Autor ganz an den Anfang stellt und der, ich finde, eigentlich alles verändert. Er sagt, man kann Menschen nicht zum Nullpunkt bringen.
Nein.
Man kann sie nur begleiten, wenn sie selbst bereit sind.
Exakt.
Und das heißt ja, diese übliche Frage in Change-Prozessen, so wollt ihr Veränderung, die greift viel zu kurz. Dann nicken ja meistens alle, oder?
Absolut. Das ist ein reines Lippenbekenntnis. Die eigentliche, die mutige Frage, die der Text vorschlägt, lautet: Wollt ihr wirklich in die Tiefe gehen? Also anders formuliert, seid ihr bereit, die Kontrolle abzugeben, die Verwirrung auszuhalten und dieses Gefühl zu akzeptieren, eine Zeit lang einfach keine Antworten zu haben?
Und das Wichtigste dabei ist ja.
Dass es eine absolut freie Entscheidung sein muss. Jeder Versuch, das irgendwie zu erzwingen, führt geradewegs in die Katastrophe.
Und was passiert, wenn man diese Frage nie stellt? Also wenn Organisationen immer nur an der Oberfläche kratzen und diesen tiefen Punkt meiden? Der Text zeichnet da ja ein ziemlich düsteres Bild.
Ja, und das sind Symptome, die du wahrscheinlich kennst. Es geht um eine wirklich tiefsitzende Erschöpfung, um Zynismus, der sich breit macht. Der Autor spricht sogar von einer Depression auf Organisationsebene.
Wow, das ist ein starkes Bild.
Ja, das ist dieser Zustand, in dem die Leute innerlich längst gekündigt haben. Sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift, weil einfach die Energie komplett aus dem System raus ist.
Depression auf Organisationsebene, das beschreibt diesen Zustand, wo alle spüren, dass etwas fundamental falsch läuft, aber niemand mehr die Kraft hat, es anzusprechen.
Genau das ist es. Der Text nennt das den Raum der bewussten Selbstzensur.
Okay.
Stell dir einen Raum vor, in dem alle wissen, was der sprichwörtliche Elefant im Raum ist. Jeder kennt ihn, jeder umkurvt ihn, aber niemand wagt es, ihn beim Namen zu nennen.
Und dieses Schweigen.
Dieses kollektive Schweigen, das frisst die Energie und macht jede echte Weiterentwicklung unmöglich.
Okay, aber lass uns mal den positiven Fall annehmen. Ein Team sagt, ja, wir trauen uns, wir wollen in die Tiefe gehen. Was bedeutet das für die Rolle des Begleiters, des Facilitators? Die ändert sich dann ja fundamental.
Absolut. Es geht nicht darum, die Leute in den Abgrund zu schubsen,
Richtig.
sondern darum, den Durchgang zu ermöglichen. Der Autor nutzt hier ein schönes Bild. Es gibt zwei Türflügel, die in diesen Raum der Verwirrung führen.
Aha.
Der eine ist die Selbsterkenntnis, also die innere Einsicht, der Moment, in dem ein Team oder eine Person für sich erkennt, so geht es nicht weiter. Ich kann und will das nicht mehr.
Der Antrieb von innen.
Genau.
Und der zweite Türflügel?
Das ist das ehrliche Feedback von außen, die Spiegelung durch andere. Aber, und das ist der springende Punkt, absolut ohne Urteil.
Nicht anklagend.
Null. Es geht nicht darum, jemanden an die Wand zu nageln, sondern darum, einen Raum zu schaffen, in dem man zum ersten Mal sagen kann, ich sehe das hier und es macht mir Sorgen, ohne dass sofort die Abwehrmechanismen hochfahren.
Das heißt, die Hauptaufgabe des Begleiters ist es, diesen Raum so sicher zu machen, dass sich diese beiden Türen überhaupt öffnen können. Das bringt mich zu einer Frage. Der Text listet ja ganz klare Verhaltensregeln auf. Was ist denn so die größte Falle, in die man als Begleiter tappen kann?
Die größte Falle ist mit Sicherheit der eigene Rettungsreflex.
Ah ja.
Der Text warnt eindringlich davor, zu schnell retten zu wollen. Also die Stille, die Ratlosigkeit, die Verwirrung nicht auszuhalten und sofort mit Lösungen oder Vorschlägen zu kommen.
Trostpflaster.
Genau. Das ist oft gut gemeint, aber es raubt der Gruppe die Chance, ihre eigene Antwort zu finden. Weitere No-Gos sind, Druck aufzubauen oder Menschen manipulativ in die Verwirrung zu treiben. Das wäre unverantwortlich.
Das klingt in der Theorie total einleuchtend, aber ich stelle mir das in der Praxis brutal schwer vor.
Ja.
Wenn du siehst, ein Team leidet, dann ist der Impuls zu helfen doch total menschlich. Sagt der Text etwas dazu, wie man diesen eigenen Rettungsreflex in den Griff bekommt?
Er sagt, der Schlüssel liegt im Vertrauen in den Prozess. Der Begleiter muss die innere Haltung entwickeln, dass die Verwirrung nicht das Problem ist, sondern der Weg zur Lösung.
Ah, okay.
Es geht darum, sie zu normalisieren. Explizit zu sagen, es ist absolut in Ordnung und sogar notwendig, dass wir gerade nicht weiter wissen. Das gehört dazu.
Das nimmt den Druck raus.
Total. Wenn du diese Haltung verinnerlichst, musst du nicht mehr retten, sondern kannst einfach nur den sicheren Raum halten. Du gibst Zeit, du gibst Raum und du gibst die Erlaubnis für das Nichtwissen.
Okay, das ist der Rahmen. Und jetzt wird der Text ja sehr konkret und liefert quasi den Werkzeugkoffer für unsere Expedition. Er listet 8 Interventionen auf. Lass uns da mal durchgehen. Was ist das erste Werkzeug?
Das erste ist vielleicht das Fundamentalste: geschützte Dialogräume schaffen.
Okay.
Das klassische Beispiel ist das Sitzen im Kreis. Ein Circle-Format mit festen Regeln, wie zum Beispiel, dass man einander nicht unterbricht. Es geht um eine Kultur des empathischen Zuhörens.
Und was bewirkt das?
Der Zauber dabei ist, allein die Erfahrung, wirklich gehört zu werden, ohne dass jemand sofort wertet oder eine Lösung parat hat, schafft bei der sprechenden Person oft schon immense Klarheit.
Man sortiert die eigenen Gedanken, während man spricht.
Ganz genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das zweite Werkzeug klingt allerdings deutlich konfrontativer. Leichen im Keller ans Licht bringen. Das zielt ja direkt auf diesen Elefanten im Raum ab.
Genau. Hier geht es darum, als Begleiter die Tabus explizit zu benennen. Der Text schlägt sehr direkte Fragen vor, wie: Was ist die eine Sache, die hier alle denken, aber niemand ausspricht?
Puh.
Oder auch eine Frage, die in die Vergangenheit blickt. Welche Zufriedenheit haben wir eigentlich auf dem Weg hierher verloren? Das zielt direkt auf die bewusste Selbstzensur und kann sehr schmerzhaft, aber eben auch befreiend sein.
Und dann kommt eine Methode, die ich wirklich faszinierend finde, weil sie eine ganz andere Ebene anspricht. Körperliche Symptome als Einstieg nutzen.
Ja, das ist ein extrem wirkungsvoller Ansatz. Der Autor schreibt sinngemäß, Herz und Körper reagieren oft schon, während im Kopf die Selbstzensur noch auf Hochtouren läuft.
Okay, und wie macht man das?
Statt also zu fragen, was denken Sie? Fragt der Begleiter. Spürt mal in euch hinein, was macht diese Diskussion gerade mit eurem Körper? Wo spürt ihr einen Druck? Wer wird gerade müde?
Ah, interessant.
Der Körper lügt nicht. Er kann ein direkter Zugang zur Wahrheit sein, der die kognitiven Abwehrmechanismen umgeht.
Okay, halten wir hier mal kurz inne. Wenn ich mir diese ersten 3 Werkzeuge anschaue, der sichere Dialog, die Tabus ansprechen, den Körper befragen, dann zielen die alle auf eines ab.
Mhm.
Das Unsichtbare sichtbar und das Unaussprechliche sagbar zu machen. Das scheint der allererste entscheidende Schritt zu sein, bevor man überhaupt an Lösungen denken kann, oder?
Du bringst es auf den Punkt. Es geht darum, erstmal die Realität vollständig auf den Tisch zu bekommen. Und erst wenn das passiert ist, kann man mit Werkzeugen arbeiten, die den Blick weiten. So wie das vierte. Systemische Fragen stellen.
Also die Perspektive wechseln.
Genau, um aus dem festgefahrenen Denken auszubrechen.
Gib mal ein Beispiel für so eine Frage.
Eine sehr kraftvolle Frage aus dem Text ist, stellt euch vor, wir schauen in 5 Jahren auf den heutigen Tag zurück. Was war die eine entscheidende Sache, die wir uns heute nicht getraut haben auszusprechen?
Oh ja, das schafft sofort Distanz.
Richtig. Und erlaubt es den Leuten, mit mehr Klarheit auf ihre eigene Situation zu blicken.
Bisher ging es immer darum, die Verwirrung irgendwie zu kanalisieren. Aber was, wenn man sie einfach mal komplett zulässt? Gibt der Text dafür auch ein Werkzeug an die Hand?
Ja, und das ist die 5. Methode, Dynamic Facilitation. Der Kern dabei ist, die Verwirrung bewusst auszuhalten und nicht sofort auflösen zu wollen.
Okay.
Alle Perspektiven, Sorgen, Ideen werden gesammelt, auch und gerade, wenn sie sich komplett widersprechen. Die Haltung des Begleiters ist hier entscheidend.
Er muss signalisieren?
Alles darf hier sein. Wir müssen heute keine Antwort finden. Das nimmt den enormen Druck aus der Gruppe. Und der Text sagt, genau in diesem Raum ohne Lösungsdruck entstehen oft die wirklich kreativen Durchbrüche.
Das 6. Werkzeug hat einen interessanten Namen, Proud and Sorry. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist im Grunde ein Ritual des Abschlusses, das oft in Zukunftskonferenzen genutzt wird. Man stellt der Gruppe 2 Fragen direkt nacheinander.
Mhm.
Erstens, worauf sind wir stolz, wenn wir auf unsere gemeinsame Geschichte blicken?
Das ehrt die Vergangenheit sozusagen.
Ganz genau. Und direkt danach, was bedauern wir an unserem eigenen Verhalten in dieser Geschichte?
Also Verantwortung übernehmen.
Ja, diese Kombination aus Würdigung und Bedauern hilft, mit dem Alten abzuschließen und den Weg für Neues freizumachen. Es ist eine Form der Kapitulation am Nullpunkt.
Das klingt sehr rituell. Die siebte Intervention ist wieder sehr praktisch. Das Format Elephant in the Room.
Genau. Stell dir vor, du legst Zettel aus mit der Überschrift »Der Elefant im Raum ist«.
Und die Leute können anonym aufschreiben.
Richtig, was sie für das große, unausgesprochene Thema halten. Die Zettel werden dann für alle sichtbar gemacht. Allein das nimmt dem Tabu schon seine Macht.
Und dann?
Dann entscheidet die Gruppe gemeinsam, über welchen dieser Elefanten sie jetzt als erstes sprechen will. So wird das Problem zu einem gemeinsamen, bearbeitbaren Thema.
Und dann kommt die achte und letzte Intervention. Und die richtet sich, anders als die anderen, direkt an den Begleiter selbst. Sie lautet:
Als Facilitator selbst verletzlich sein.
Ja, Moment mal, das überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, der Begleiter muss der Fels in der Brandung sein. Wenn der auch noch sagt, ich weiß es nicht, bricht dann nicht alles zusammen?
Im Gegenteil. Der Text argumentiert, dass dies vielleicht die wirkungsvollste Intervention von allen ist.
Wirklich?
Ja, wenn der Begleiter, die Autoritätsperson, zugibt, ich bin hier auch gerade unsicher und habe keine klare Antwort, dann modelliert er genau das Verhalten, das er sich von der Gruppe wünscht.
Er gibt die Erlaubnis.
Er gibt allen anderen die nonverbale Erlaubnis, ebenfalls unsicher und verletzlich zu sein. Es zeigt, Nichtwissen ist kein Scheitern, sondern ein normaler und notwendiger Teil des Prozesses.
Wenn ich mir diese ganze Palette ansehe, sind für mich zwei Dinge wirklich verblüffend. Erstens, dass man so etwas Flüchtiges wie Müdigkeit als echten strategischen Kompass nutzen kann.
Ja.
Und zweitens, die gerade genannte Idee, dass die Verletzlichkeit des Begleiters die vielleicht stärkste Intervention von allen ist. Das stellt die klassische Vorstellung von Führung ja komplett auf den Kopf.
Absolut. Aber bevor man als Begleiter auch nur eines dieser mächtigen Werkzeuge einsetzt, schlägt der Autor noch einen entscheidenden Schritt vor. Einen inneren Sicherheitscheck.
Ah.
Drei Fragen, die man sich selbst stellen muss, bevor man interveniert.
Quasi der letzte Check, bevor man die Expedition in dieses heikle Gebiet wirklich wagt. Was sind das für Fragen?
Die erste lautet, handelt es sich hier wirklich um bewusste Selbstzensur? Also, wissen die Leute, was sie zurückhalten, oder ist ihnen das Problem noch gar nicht bewusst?
Okay, das ist ein Unterschied.
Ein riesiger. Wenn es unbewusst ist, braucht es viel sanftere Methoden. Die zweite Frage ist die kritischste. Gibt es echte psychologische Sicherheit?
Mhm.
Oder drohen den Leuten reale Konsequenzen, zum Beispiel vom Chef, wenn sie ehrlich sind?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Man darf die Leute nicht ins offene Messer laufen lassen.
Niemals. Ehrlichkeit ohne Sicherheit zu fordern, wäre ja unverantwortlich.
Genau.
Und wenn das der Fall ist, muss man zuerst an der Sicherheit arbeiten, nicht an der Ehrlichkeit. Die dritte Frage ist dann einer an sich selbst. Bin ich als Begleiter selbst bereit, die Verwirrung mit der Gruppe auszuhalten?
Ohne sie sofort auflösen zu wollen.
Genau. Habe ich die innere Kapazität, diesen Zustand des Nichtwissens mitzutragen? Nur wenn du alle drei Fragen ehrlich mit Ja beantworten kannst, so der Text, solltest du tiefer eingreifen.
Also wenn wir unsere Expedition zum Nullpunkt jetzt mal zusammenfassen, was nehmen wir mit? Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, der Nullpunkt ist keine Niederlage.
Richtig.
Er ist ein notwendiger, fast heiliger Wendepunkt in jeder echten Veränderung. Die Voraussetzung, um ihn zu meistern, ist aber die freiwillige Bereitschaft aller, sich der Verwirrung zu stellen.
Ja.
Und die Aufgabe des Begleiters ist es nicht, der Held mit der Landkarte zu sein, sondern eher ein erfahrener Bergführer, der einen sicheren Raum hält, in dem die Gruppe ihren eigenen Weg durch den Nebel finden kann.
Das ist ja eine schöne Zusammenfassung. Und was mir dabei auffällt, der Text konzentriert sich natürlich auf Organisationen und Teams.
Mhm.
Aber diese ganze Dynamik, das Vermeiden des Nullpunkts, die Angst vor dem Nichtwissen, die bewusste Selbstzensur, das kennen wir doch alle eins zu eins aus unserem persönlichen Leben.
Absolut.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich, den du vielleicht mitnehmen möchtest.
Ja, gerne.
Überleg mal, wo in deinem eigenen Leben, sei es bei einer wichtigen beruflichen Entscheidung, in einer Beziehung, die sich festgefahren hat, du vielleicht gerade einen solchen persönlichen Nullpunkt vermeidest.
Hm.
Wo spürst du dieses leise, so geht es nicht weiter, schiebst es aber weg, weil der nächste Schritt so unklar ist?
Ja, das kennt man.
Und jetzt die provokative Frage, die der Text indirekt stellt. Was könnte passieren, wenn du dir erlaubst, diese Verwirrung und dieses Nichtwissen für einen Moment einfach nur mal anzunehmen und auszuhalten, anstatt sofort nach der nächsten Lösung, der nächsten schnellen Antwort zu jagen?